Das Predigtwort für heute steht im Matthäus-Evangelium in Kapitel 18, beginnt in Vers 25, 23 und hört oder nennt sich ein Gleichnis, das Jesus Christus seinen Jüngern erzählt. Deshalb ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten. Jesus geht also hin und vergleicht das, worum es ihm geht, die Herrschaft Gottes, das, worum es ihm geht, was bedeutet es, in ein Verhältnis unter die Herrschaft Gottes zu kommen, mit einem Gleichnis. Er vergleicht einen ganz bestimmten Punkt und sagt, wenn ihr an das Himmelreich denkt, wenn ihr daran denkt, was es bedeutet, mit Gott, bei Gott, unter der Leitung von Gott zu leben, dann solltet ihr jetzt genau hinhören, weil so wie die Geschichte geht, da liegt etwas drin, das für euch zentral ist, wesentlich ist. Es ist also mit dem Himmelreich, mit der Herrschaft Gottes, wie mit dieser Situation, die dann beschrieben wird, wie mit einem König, der Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten. Da er nun anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der 10.000 Talente schuldig war. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, dass er ihn verkaufen wollte, samt seiner Frau und seinen Kindern, mit seiner ganzen Habe, um so die Zahlung entsprechend zu leisten. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr jenes Knechtes und ließ ihn frei und erließ ihm die Schuld. Kaum aber war jener Knecht draußen, da traf er einen seiner Mitknechte, und der war ihm lediglich 100 Denare schuldig. Den packte er, würgte ihn und sagte, bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht ihm zu Füßen und bat, habe Geduld mit mir, ich will dir ja alles bezahlen. Aber jener wollte nicht, sondern ging hin, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte. Als nun andere Mitknechte sahen, was da vor sich ging, empörten sie sich darüber, gingen hin und berichteten ihrem gemeinsamen Herrn alles, was geschehen war. Da ließ sein Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so gebeten hattest. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen müssen, so wie ich mich deiner erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn nicht jeder von euch seinem Bruder von Herzen verzeiht. Ein bisschen ein verstörendes Gleichnis, ein leicht irritierendes Gleichnis. Dieser Vater am Schluss, dieser himmlische Vater, der will gar nicht so recht in die Geschichte passen. Dass da so hart am Ende zu Gericht gegangen wird und dass dann sozusagen der Knecht am Ende gefoltert wird, dass er gerichtet wird, dass er ins Gefängnis kommt, dass er seine Schuld bezahlen muss. Unser Bild von Gott und dem Vater ist so sanft geworden, da ist auch nicht mehr viel drin von gerecht und ungerecht. Irgendwie ist so alles vergeben. Irgendwie ist alles so sozusagen gestreichelt in der Seele. Und Jesus sagt, ich erzähle euch das Gleichnis, damit ihr sozusagen aufpasst und an der Stelle nicht in die Irre geht. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass es etwas gibt, was dem Vater, was Gott unendlich wichtig ist und was sozusagen zu einem Schlüsselwort oder eine Schlüsselhaltung im Reich Gottes ist. Jesus berichtet von einem König, der einen Knecht hat, und wir denken jetzt vielleicht an einen Knecht, ich sage mal so, der vielleicht zu Tisch serviert oder dergleichen, das ist nicht gemeint. Ich denke, es geht um einen Statthalter oder einen Regionalgouverneur, der als Knecht dem König sozusagen Rechenschaft schuldig war. Und da ist also richtig fett manipuliert worden. Da ist Korruption im großen Stil betrieben worden. Da haben Leute sozusagen, wir würden modern heute den Vergleich ziehen, griechische Verhältnisse herbeigeführt. 10.000 Talente Schulden, das entspricht Milliarden Schulden im heutigen Sinn. Also ein einzelnes Leben würde gar nicht dazu reichen, mit normalen Mitteln, normaler Arbeitskraft diese Schuld zu bezahlen. Da hat einer sich voll in die Taschen gewirtschaftet, sich bereichert, ohne Ende, und wird nun vor den König geholt und muss sozusagen den Offenbarungseid leisten. Er kann es nicht bezahlen. Vielleicht geht uns das ja so, dass wir manchmal auch denken, ach, ist das so schön. Wenn ich mir so manche Zeitungsartikel angucke, denke ich, ach, endlich kommen mal so ein paar von ganz oben dran. Ja, wenn man dann sozusagen im Fußballteil mal die Zeitung durchblättert und man denkt, ja, ne, nicht schlecht, dass da mal einer genauer hinguckt. Oder wenn wir den Eindruck haben, so wie jetzt bei dem großen Autokonzern, erst wird groß geschoben, dann wird es immer stiller, jetzt weiß man gar nicht, ob die noch gucken oder suchen oder ob jeder versucht, den Fluchtweg zu bahnen, den man braucht, um jetzt günstig da rauszukommen. Aber wir haben doch alle so eine Sehnsucht, dass so die Großen auch mal irgendwo drankommen, weil so ganz mit gerechten Dingen scheint das da ja nicht zuzugehen. Mag auch hier so sein, dass vor Gott sind alle Menschen gleich. Und hier endlich so, Jesus, kommt eben auch einer dran. Im Reich Gottes werden die Großen und die Kleinen vor Gott gestellt. Die Großen haben da keinen Bonus, sondern in diesem Sinne vielleicht nur eine noch unbezahlbare große Schuld. Jedenfalls dieser Gouverneur, dieser im Verhältnis Knecht zum König, konnte seine Schuld nicht bezahlen. Und er sollte eigentlich der Vorschrift entsprechend dafür gerade stehen, er sollte der Zeit damals gemäß verkauft werden in die Sklaverei und er sollte Haus und Hof abgeben, Familie mit den Kindern, mit der Ehefrau wären verkauft worden aufgrund der Schuld, die er angehäuft hatte. Und dann heißt es, da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte an, habe Geduld mit mir. Das Wort, was hier wiedergegeben ist, ist so für uns schwierig. Geduld ist so, das bisschen Geduld haben. Dann hier heißt es eigentlich so vom griechischen Wortstamm, habe Großmut. Habe eine große, weite, große Gesinnung. Mach dein Herz weiter. Es geht um mehr als nur so ein bisschen Geduld. Es geht so, lass dein Herz Raum haben für Leute wie mich. Also mach doch dein Herz weit. Sei nicht so genau. Jetzt nicht im Sinne von lass alles durchgehen, sondern irgendwie gib deinem Herzen einen Stoß, dass ich noch eine Chance bekomme. Habe Großmut im Herzen. Mach dein Herz weit für mich. Und er verspricht, ich will dir alles bezahlen. Und alle, die sozusagen drumherum gesessen hätten und zugehört haben, haben wahrscheinlich gesagt, er bleibt der Alte. Er tut wieder so, als könnte er das bezahlen, aber es geht ja gar nicht. Die wussten ja, was es für Summen ging. Bezahlen, wie will er das denn bezahlen? Und vielleicht hat der ein oder andere gehofft, hoffentlich knickt der König jetzt nicht ein. Das ist doch nur Show. Aber so wie dieser Mann bat, so wie dieser Mann rief, so wie dieser Mann offensichtlich wirklich flehte, nicht nur schön sprach. Ich denke manchmal so, wenn wir unser Gebetsleben so angucken oder unser Reden miteinander, viele Worte gibt es im Deutschen noch, deren Inhalt wir oft in unserem Alltag gar nicht mehr erleben. Lasset eure, so schreibt Paulus an die Philipper beim Gebet, lasset eure Anliegen mit Flehen und Danksagung. Ich habe mir mal so überlegt, wann habe ich gefleht? Was heißt flehen? Wie hört sich das an, wenn man fleht? Haben wir gar nicht mehr so im Ohr. Beten wir dann nur ein bisschen lauter? Stehen wir dann vielleicht beim Beten bloß auf? Wie fleht man? Ich glaube, dass so ein Wochenende mit so Grenzerfahrung, denke ich mir, so Situationen hervorbringt, wo man seine schöne Kontenance, seine Haltung verliert. Wo man vielleicht seinem Herzen wirklich begegnet, wo man schimpft, vielleicht sogar flucht, dem anderen Übles wünscht, wo man sich seinem Herzen so Luft macht, weil man aus der Situation nicht rauskommt. Wo man sich vielleicht selber anklagt, warum habe ich da bloß unterschrieben und mich angemeldet? Keine Ahnung. Wann hat man zum letzten Mal gefleht? Vielleicht zur Grenzerfahrung, wenn man Menschen verliert, einen Partner verliert, weil einer sagt, ich will nicht mehr, ich gehe. Oder weil Kinder im Streit gehen und man fleht und wünscht sich, dass doch etwas heil wird oder man doch wenigstens bleibt und eine zweite Chance bekommt. Wann hat man im Beten gefleht? Mir ist ein Bild in Erinnerung, auch von Open Doors, bei einem der Prospekte, die man ja immer mal so zugeschickt bekommt, wo ein Hauskreis von Menschen in China mit Tränen in den Augen, man sah in den Gesichtern, wie sie schreien, wie sie weinen, und unten drunter stand dann, dass dort ein flehentliches Gebet für die Christen zu Gott gerichtet werden, die im Gefängnis sitzen, für ihre Angehörigen. Weinen und schreien. Haben wir weitgehend in unserer Kultur im Kontext von Gebet gar nicht mehr vor Augen und gar nicht mehr vor Ohren. Flehen. Dieser Mann fleht um sein Leben, um das Leben seiner Familie, um das Leben der Frau und der Kinder. Er muss also sozusagen wirklich etwas emotional aufgezeigt haben, wie sehr ihn das bewegt und berührt, worum es da geht. Der hat nicht ein Blatt Papier genommen und hat in feiner Sprache verlesen, juristisch abgesichert und wasserdicht. Lieber Herr König, hiermit gemäß Paragraph so und so stelle ich den Antrag auf Schuldenbefreiung gemäß. Nein, da ging es um das Ganze. Um die Existenz. Und Jesus erzählt die Geschichte und sagt, da erbarmte sich der Herr jenes Knechtes und ließ ihn frei. Jesus hatte nicht Einsicht in die Argumentation. Jesus hatte nicht Rücksicht auf die gesellschaftliche Stellung. Sondern dieser König in unserer Geschichte, so sagt Jesus, hatte Erbarmen. Ein Erbarmen, von dem es an einer anderen Stelle heißt, als Jesus die Herde sah oder die Menschen wie eine Herde, wie eine Schafherde ohne Hirte, da hatte er Erbarmen, da drehte es ihm die Eingeweide um. So tief ging das Mitgefühl. Und ich habe es ja schon mal gesagt, dieses Gefühl, da drehte es ihm die Eingeweide um. Das haben wir, wenn wir sozusagen Magen-Darm-Grippe haben. dann wissen wir, was damit gemeint ist. Hier das Elend, was ihm sozusagen vor Augen kam, an diesem Mann und in dieser Situation, diese Not des Menschen, die da so aufleuchtete in dem Flehen des Mannes, berührte das Herz des Königs. Er erbarmte sich, heißt es. Das ließ den König nicht kalt. Es berührte ihn ganz tief. Ich glaube, weil er auch übersah und wusste, was das für einen Menschen bedeutet, in die Sklaverei verkauft zu werden. Wir kriegen das ja ein klein wenig mit. Wir halten es uns vielleicht von den Herzen weg, aber wenn wir dann manchmal so Nachrichten hören von irgendwelchen Überfällen der Terrormiliz IS, wenn sie wieder Dörfer geplündert haben und Kinder, Mädchen, Männer, Frauen nehmen und in die Sklaverei verkaufen oder einfach sie auf den nächsten Markt verkauft werden, wie im Mittelalter. Man so versucht, sich mal reinzuschwimmen, es geht nur ein bisschen, wenn man nicht dann, man merkt plötzlich, wie es ein bis in die Fasern, in die Körperlichkeit erschüttert und mitnimmt, wenn man sich vorstellt, was wäre, wenn mir das ginge, könnte und würde ich das, da würde ich vielleicht wahnsinnig werden, oder? Der König ließ sich berühren. Er erbarmte sich und ließ ihn frei. Eigentlich kann man sagen, wow, eine Geschichte mit Happy End, oder? Die hätte doch jetzt weitergehen können, diese Geschichte. Und der Mann zog seine Straße fröhlich. Er ging nach Hause, erzählte seiner Familie, was ihm widerfahren war. Und sie machten ein Fest, luden Leute ein und sagten, oh, der Herr, der König hat mir vergeben und verziehen. Ich hätte eigentlich verkauft werden sollen. Er hat mir einen neuen Anfang geschenkt. Zweite Chance. Aber die Geschichte geht anders weiter. Die Geschichte geht so weiter, dass dieser Mann nun wiederum einen anderen Bekannten trifft, der ihm 100 Denare schuldig. Also das ist alles bezahlbar. Das wäre vielleicht so, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro, wo man wirklich den Eindruck hat, das kann man abzahlen. Das kann man stunden. Das ist möglich. Das ist realistisch. Wenn man Aufschub gewährt, ist das alles kein Problem. Aber kaum sozusagen dieses umfassende Erbarmen erlebt, geht dieser Mann hin und ist im wahrsten Sinne erbarmungslos und presst seinen sozusagen Mitknecht, der ihm weitaus weniger Geld schuldet, presst ihn und sagt, ich will von dir deine 100 Euro, jetzt oder du gehst in den Knast. Ach, das ist gut, denke ich mir mal so, wir sind so weit weg davon, oder? Das wird uns gar nicht passieren, oder? Ich merke, wie ich Auto fahre. Manchmal entdecke ich, ich bin ganz froh, dass bei mir hinten nicht IN draufsteht, sondern HDH von Heidenheim. Ich kann sagen, ha, ich bin ortsfremd. Und was ich dabei entdecke, ist, dass viele Leute offensichtlich mich auch als Touristen irgendwie in der Stadt wahrnehmen. Die sind freundlich, die lassen mich rein oder machen mal eine Lücke, ja, oder geben mir eine Lichthupe, wenn irgendwie ich mal irgendwo vielleicht eine Hilfe brauche, da was zu sehen oder reinzukommen. Also da lebe ich gerne von der Freundlichkeit, dem Entgegenkommen und dem Wohlwollen und dem Erbarmen sozusagen der ortsansässigen Ingolstädter Autofahrer, weil ich ja ein fremdes Kennzeichen habe. Gestern habe ich meine Frau vom Bahnhof abgeholt. Wir sind diesmal eine andere Strecke gefahren und da war auch einer, der hatte kein IN drauf. Blinkte rechts, bremste kurz an, zog ohne Blinken links rüber und kam wieder auf die Fahrbahn. Und da habe ich gedacht, und bei dem, da dachte ich, ist interessant, oder? Du lebst vom Erbarmen der anderen. Du lebst von dieser kleinen Freundlichkeit, wo andere dir auch entgegenkommen, weil du ein fremdes Ortsschild hast. Und mit einem Mal merkte ich, so weit ist mein Herz nicht weg. Wir selber geben uns gerne Dispens und sagen, ja, das muss man verstehen. Und dann haben wir 1000 Gründe, warum wir an dieser Stelle uns vergeben. Aber anderen gegenüber können wir in derselben Sache sowas von kleinlich sein, wo ich merke, da ist es mit meiner Großzügigkeit und meinem Erbarmen gar nicht so weit her. In unserer Geschichte wird dem König diese Begebenheit hinterbracht und er holt sich seinen Knecht noch einmal und verurteilt ihn jetzt. Ohne Einspruchsfrist, endgültig, jetzt ist er dran, jetzt muss er mit seinem Leben sozusagen bezahlen. Nicht nur, dass er verkauft wird in die Sklaverei, sondern hier heißt es, er wird sozusagen den Folterknechten anvertraut. Offensichtlich gibt es da so Einheiten für eine bestimmte Folter, so und so viel kann. Ich weiß es nicht, kenne die Einheiten, ich will auch gar nicht wissen. Aber es heißt hier, er wird jedenfalls zur Rechenschaft gezogen und muss mit seinem Leben letztlich diese Schuld bezahlen. Das Spannende in dieser kleinen Geschichte ist, dass der Herr, der König, ihn fragt, ich habe dir so viel geschenkt. Ich habe dir Erbarmen gezeigt und du hättest du nicht auch eigentlich ein klein bisschen Erbarmen zeigen können, sollen, müssen, deinem Mitknecht gegenüber? Und das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, ist nicht dasselbe Wort, wie das für das Erbarmen Gottes gebraucht wird. Es ist schwächer. Es ist sozusagen ein bisschen Mitleid, ein bisschen Nächstenliebe, so ein bisschen sozusagen etwas von dem zwischenmenschlichen Rücksicht nehmen. Hättest du nicht hier einfach ein bisschen Nachsicht walten lassen können? Und dann kommt der Hammer, dass Jesus nämlich deutlich macht den Zuhörern, genau so wie diesem Folterknecht wird es euch gehen, wenn ihr quasi das Erbarmen, die Liebe, die Vergebung, den Großmut, wenn ihr nicht das Erbarmen Gottes weitergebt, wie ihr es selber empfangen habt. Das Kriterium, das Jesus also für das Reich Gottes hier legt, ist, wie viel Erbarmen hast du? Wie sehr hast du Erbarmen verstanden? Wie sehr hast du verstanden, dass dir Schuld vergeben worden ist? Wie großzügig bist du selber im Vergeben anderen gegenüber? Wir lesen bei Matthäus im Kapitel 6 in der Bergpredigt folgende kleine Sequenz. Da geht es um, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann schreibt Matthäus an dieser Stelle noch folgende zwei Verse hinzu. Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Da haben wir diesen Zusammenhang. Jesus möchte, dass wenn wir verstanden haben, wenn wir von seiner Liebe und von seiner Vergebung leben, dann möchte er, dass wir in unserem Herzen berührt auch anderen in einer vielleicht kleineren Einheit, in einer nicht ganz so umfänglichen Verständnis, aber doch in der Haltung selbst, er möchte, dass wir dem anderen vergeben. Er möchte, dass wir dem anderen mit Barmherzigkeit begegnen. Wir bewegen uns ja gerade so ein bisschen in dieser Fragestellung, im Glauben wachsen, wie geht es? Und ich glaube, dass das so eine Stelle ist, wo wir für uns im Glauben wachsen können, auf sehr unterschiedliche Weise. Vielleicht steht der andere am Start und sagt, ich habe noch gar nicht angefangen, so richtig zu glauben. Also, genau, kann ja sein. Dann wäre deine Ersterfahrung, die zu sagen, und die Einladung wäre, geh auf diesen Gott zu, geh auf Jesus zu, geh auf diesen Vater im Himmel zu und sag, hier ist mein Leben, hier ist meine Schuld, ich kann mir meine Schuld nicht selber wegnehmen, ich kann mein Leben nicht neu entwerfen und ich kann mein Leben auch nicht vor dir so hinbiegen, dass du von mir begeistert bist und ich sagen könnte, hier gell, jetzt bin ich fein raus und ich komme jetzt so in deinen Himmel. Das geht nicht. Und die Einladung wäre zu sagen, komm so, wie du bist, mit dem, wer du bist und wie du bist und mit deiner Schuld, komm zu diesem König und sag, ich brauche dein Erbarmen. Ich brauche deine Vergebung. Hier ist mein nackertes Leben. Hier ist mein Leben so, wie es ist. Mit all den Brüchen, mit all den Wunden, mit all den Schmerzen, mit all den Grenzen, mit all dem, was durch mich auch an Not entstanden ist, wo ich dabei war, wo ich mitgemacht habe, wo ich beteiligt war, willentlich oder unwillentlich. Aber es ist Schuld vor dir. Hier bin ich mit meinem Leben. Vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, das ist genau mein Punkt. Eigentlich weiß ich das, aber ich traue mich noch nicht zu flehen oder zu bitten. Oder es wirklich so an mich ranzulassen, dass ich rufe, Gott, erbarm dich über mich. Aber eigentlich weiß man, das ist der Punkt. Das ist eigentlich meine Situation. Diese Entscheidung, die habe ich noch nicht getroffen. Sie steht an, ich weiß. Ich lade ein dazu, diese Entscheidung zu treffen. Ein anderer ist vielleicht unterwegs und entdeckt, meine Güte, ich freue mich so, dass Gott mich angenommen hat und mir vergeben hat, aber wenn ich an meine Mutter, ja, wenn ich an meinen Vater, ja, wenn ich an meinen Lehrer, ja, wenn ich an meine Mitarbeiter, ja, wenn ich an diese oder jene Menschen denke, dann bin ich ruckzuck wieder auf 200. Die Einladung ist zu sagen, Herr, mein Herz ist hart. Ich bin so weit nicht weg von diesem anderen Knecht. Ich merke, ich brauche noch dein Erbarmen und ich brauche deine Hilfe und ich brauche vielleicht diese Entscheidung zu sagen, Herr, ich lasse los. Ich lasse den anderen los. Weil wenn ich ihm vor dir an die Gurgel gehe, gehst du mir auch ans Leben. Dann ist das, was du mir geschenkt hast, umsonst gewesen. Und so mache ich vielleicht die Erfahrung, dass Gott mich berührt und mich ermutigt, an dieser Stelle loszulassen. Endlich loszulassen. Am Kreuz sozusagen den anderen stehen zu lassen, sagen, Herr, hier, ich bringe ihn hier hin und ich überlasse den anderen deinem gerechten Urteil. Ich will mich nicht mehr daran festhalten, ich will mich nicht mehr an den anderen klammern und binden, sondern ich will meine Hände frei bekommen für das Leben, das du mir geschenkt hast und für das Erbarmen, das du mir in mein Leben gelegt hast. Ich möchte frei sein für den Weg der Nachfolge mit dir. Ich will mich nicht selber einschränken und binden an das, was mal war. Und wer das für sich so sagen kann, die erste oder zweite Entscheidung getroffen hat und trifft, der ist auch eingeladen zum Abendmahl. Weil der weiß dann, diese Schuld am Kreuz für mein Leben hat Jesus bezahlt mit seinem Leben. Das hat es ihm gekostet. Und ich mache mir klar, was es ihm gekostet hat und dass ich es brauchte, dass einer für mich den Preis bezahlt, weil ich hätte ihn nicht zahlen können, wenn nur mit meinem Leben ohne zu leben, ohne in das Reich Gottes eingehen zu können, ohne in eine Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ohne Aussicht auf Heilung und Leben. Und da, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben, lädt er uns ein, zum Tisch des Herrn, zu erinnern, was er für uns getan hat. Und miteinander daran zu denken und zu feiern und sich zu freuen darüber, dass er uns berührt hat und dass er uns neues Leben geschenkt hat. Und dort, wo wir in dieser Haltung versuchen zu leben, wo wir es geradezu üben, wo wir immer wieder neu unser Herz sozusagen auch vor Gott prüfen und wo wir merken, Herr, ich merke, diese Art des Erbarmens gehört nicht natürlicherweise zu mir. Hilf mir, füll mir mein Herz, füll mir meine Hände, hilf mir, dass ich diese Vergebung und die Barmherzigkeit und das Mitgefühl, dass ich es weitergebe. Dafür brauche ich immer wieder neu auch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der mir das Herz und die Hände damit füllt. Der mich erinnern lässt und sehen lässt, was er für mich getan hat, wie reich er mich mit Leben beschenkt hat, damit ich auf meine Art und Weise anderen ein Stück weit in der gleichen Gesinnung begegnen kann, ihnen zu vergeben, Mitgefühl zu haben für sie. Jesus macht deutlich, darum geht es mir in meinem Reich. In der Bergpredigt oder in der Feldpredigt bei Lukas heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das können wir nicht von heute auf morgen. Aber im Windschatten Gottes gehen, im Leben mit Gott unterwegs sein, unter der Leitung des Heiligen Geistes uns daran erinnern lassen, im Lesen der Schrift immer wieder neu über diese Worte stolpern, das können wir. Um dann zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich anderen in gleicher Weise freundlich und liebevoll begegnen kann, so wie du mir freundlich und liebevoll begegnest. Hilf mir zu begreifen, dass du mir barmherzig warst, damit ich anderen Barmherzigkeit gegenüber geben kann, weitergeben kann. Und wir werden entdecken, es wird uns verändern. Es wird uns verändern. Und es werden Menschen, wenn uns das schwerfällt und wenn wir es durchgebetet haben und wenn wir vielleicht in so einer Stille das vor Gott mal so richtig, vielleicht auch sogar geweint und gefleht haben, Herr, schenk mir, dass ich loslassen kann und barmherzig werden kann. Es wird Menschen geben, die eines Tages zu dir sagen, du bist so anders geworden. Und dann wissen wir, warum. Dann merken sie, dass etwas von der Gnade und von dem Wesen und der Barmherzigkeit Gottes mich in meinem Herzen getroffen hat und auch wieder den Weg rausfindet, weil meine Haltung anderen gegenüber barmherziger und liebevoller geworden ist. Ich wünsche uns das. Ich lade dazu ein, dass wir das festmachen. Dass wir sagen, ja, ich brauche die Barmherzigkeit. Dass wir unser Leben Jesus geben. Dass wir es endlich einmal wagen zu sagen, Herr, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und dass wir nicht weglaufen, sondern es aushalten und merken, wie Gott mich in den Arm nimmt. Amen.